Der Radio 1 und Freitagssalon. Live aus dem Literaturhaus Berlin. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sitzen, als Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Wir leben, wie Sie alle mitbekommen haben, in revolutionären Zeiten. Aber was wir erleben, ist keine Revolution, so wie wir das Wort heute gerne verstehen, also als eine progressive Bewegung nach vorne, sondern es ist eine Revolution, also der ursprüngliche Sinn des Wortes, ein Zurückwälzen der Verhältnisse, und zwar der äußeren wie der inneren. In Europa und im Nahen Osten wird Krieg geführt, in den USA ist vermutlich bald wieder Donald Trump am Ruder und bei uns läuft sich die AfD schon mal warm, um demnächst den Osten zu übernehmen. Man könnte also sagen, dass wir es mit einem Rückbau zivilisatorischer Fortschritte zu tun haben, beziehungsweise wenn ich das sage, dann beziehe ich ja schon Position. AfD-Wähler würden das vermutlich anders bewerten. Jedenfalls sind das alles Phänomene, vor denen uns Demokratie und Liberalismus nicht geschützt haben. Im Gegenteil, für die meisten sind sie geradezu verantwortlich. Wir beobachten, wie sich in vielen sogenannten westlichen Ländern die Demokratie selber schwächt mit ihren eigenen Mitteln. Vielleicht schafft sie sich sogar eines Tages ganz ab, wer weiß. Und es gibt auch Studien, nach denen die Attraktivität des westlichen demokratischen Modells in der gesamten Welt nachgelassen hat. Offenbar wollen doch nicht alle Leute so werden wie wir. Damit hatte nach dem Ende des Kalten Krieges kaum einer gerechnet, ja. Und wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es dämonische Kräfte sind, die uns steuern, sondern dass wir selber verantwortlich sind für die Welt, in der wir leben, dann stellt sich also mit zunehmender Dringlichkeit die Frage, wie retten wir uns vor uns selbst? Darüber rede ich heute Abend mit Herfried Münkler. Hallo, herzlichen Dank dafür, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Herfried Münkler. Ich bekomme ein Zeichen, dass ich zu leise rede. Das passiert selten. Da müsste ich jetzt das Mikrofon praktisch so doll in den Mund stecken, dass ich es sage. Egal, Herfried Münkler, vielleicht kann man es ein bisschen hochdrehen, dann geht es auch besser. Herfried Münkler ist einer der präsentesten und wirkmächtigsten Public Intellectuals in diesem Land. Machen Sie den Fernseher an, dann werden Sie ihn sehen. Er lehrte bis 2018 politische Theorie an der Berliner Humboldt-Universität und hat wirklich sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Und das letzte heißt Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert und ist im vergangenen Jahr erschienen. Herr Münkler, dass die Welt im Inneren und im Äußeren gleichzeitig in Aufruhr ist, ist das eigentlich eine zufällige Koinzidenz?
Ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Es gibt immer so eine Korrespondenz zwischen den internationalen Beziehungen und den inneren Verhältnissen der Staaten. Und wenn die inneren Verhältnisse der Staaten in Ruhesituation sind, dann ist der Zwang für sie, in der Außenpolitik gewissermaßen Ersatz an Reputation zu suchen, nicht so hoch. Sie sind berechenbarer, vernünftiger. Insofern gibt es Phasen, in denen die Welt ruhig ist oder gleichsam in Ordnung. Und es gibt Phasen, in denen sie in Bewegung kommt. Und das, was ich glaube beobachtet zu haben oder sagen zu können, ist, die Weltordnung ist in einem Umbruch, weil das unipolare Momentum der USA aufgebraucht ist. Die Welt lässt sich offenbar nicht von einem Hüter in Ordnung halten. Das ist für den Betreffenden zu teuer und seine Bevölkerung hat auch keine Lust, das zu machen. Und genau an dem Punkt hat Donald Trump vor seiner ersten Präsidentschaft angesetzt mit der Parole America First. Das heißt sozusagen America First. Wir kümmern uns nicht um kollektive Güter, kollektive Probleme, globale Ordnung, sondern wir pflegen nur unsere Einflusszone, nicht? Und das führt dann zu einem schrittweisen Autoritätsverlust. Begann vielleicht schon mit Obamas Formel. Die USA seien nicht mehr zu einer gleichzeitigen und gleichgewichtigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage. Seine Zurückhaltung im Syrienkrieg, das Ziehen von roten Linien, bei denen er dann nicht bereit war, auch darauf zu reagieren, wenn sie überschritten wurde. Und so entwickelte sich auf diese Weise eine Unordnung, wenn Sie so wollen. Trump wurde dann Präsident in den USA. Der Populismus, teilweise zunächst einmal in der Zeit der Finanzkrise, der Linkspopulismus in Südeuropa, inzwischen aber eher verschwunden und dominiert durch den Rechtspopulismus in West- und Mitteleuropa, ist aufgestiegen. Das korrespondiert immer ein bisschen miteinander, ohne dass man sagen kann, das eine ist die Ursache und das andere ist die Wirkung, sondern es ist gewissermaßen ein wechselseitiges Stimulationsverhältnis.
Jetzt könnte man ja aber auch auf die Idee kommen, dass wenn die Bedrohungen von innen kommen, also durch den Rechtspopulismus jetzt, und von außen durch China und Putin und was einem da noch alles einfällt, wenn die gleichzeitig kommen, dann liegt es vielleicht auch am System selber, das sich überlebt hat. Und wenn es sowieso nur darin bestand, von einem Hegemon, von den Amerikanern irgendwie zusammengehalten zu werden, dann ist vielleicht dieser westliche Liberalismus, diese Demokratie, auf die wir ja so stolz sind, gar nicht so stark als System.
Naja, ich meine, was übersehen worden ist, ist, dass eigentlich die Demokratie eine ausgesprochen anspruchsvolle Verfassungsform ist und relativ weitreichende Anforderungen an die Bevölkerung, an den Bürger stellt. Und das haben wir in irgendeiner Weise vergessen. Man kann das festmachen in solchen Formeln wie Politik hat geliefert oder in der Regel heißt es ja, hat nicht geliefert. So als gäbe es gewissermaßen zwischen der Bürgerschaft und der Politik so eine Art Bestellungsverhältnis, nicht? Und der Kanzler hat ja auch noch geglaubt, sagen zu müssen, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie. Was in jeder Hinsicht falsch war, weil in der Dreierkoalition Führung quasi nicht möglich ist. Und was heißt das auch bestellen, ja? Also kurzum, wir haben entlang der wirtschaftlichen Lebensweise geglaubt, Demokratie ist auch so etwas Ähnliches wie ein Supermarkt, in dem man bestimmte Güter wiederkäuft, wenn es einem gefällt, und wenn es einem nicht gefällt, dann guckt man, ob es andere gibt, und wenn einem gar nichts gefällt, dann randaliert man im Supermarkt, nicht? Und das ist, glaube ich, ein Bild, das ein bisschen zum Ausdruck bringt, welche Missverständnisse hinsichtlich der Zumutungen und Anforderungen von Demokratie eigentlich bestehen. Und autoritäre Regime kommen da mit einem Entlastungsversprechen, nicht? Du musst dich gar nicht weiter anstrengen, du musst dich auch nicht kundig machen, du kannst ein ruhiges, zurückgezogenes Leben führen, du sollst es sogar, vor allen Dingen sollst du die Klappe halten, und wir kümmern uns um die Dinge.
Es könnte aber doch auch sein, dass das, was wir für den westlichen Liberalismus halten, von Anfang an ein Missverständnis war. Wir müssen es jetzt ja immerhin für möglich halten, da zu einem Zeitpunkt, wo er irgendwie weltweit vielleicht ein bisschen in der Defensive ist. Für uns gehört ja, glaube ich, zur Grundausstattung die Vorstellung, alle Menschen möchten so leben wie wir. Und es ist nur eine Frage der Zeit und sozusagen der fortschreitenden ökonomischen und sozialen Entwicklung. Und dann tun die das auch. Und jetzt habe ich gerade gelesen im Economist, das haben Sie sicherlich auch gesehen, Umfrage, diese große Studie, die läuft, die nach den Einstellungen der Menschen fragt weltweit und feststellt, dieser Zusammenhang scheint durchbrochen zu sein. Menschen, die in die Mittelschicht aufsteigen, haben nicht automatisch sozusagen gleichzeitig auch liberalere Werte, sondern man kann auch sozioökonomisch sozusagen nach vorne kommen und bleibt aber einstellungsmäßig hinten, jedenfalls aus westlicher Sicht, aber aus der Sicht dieser Leute überhaupt nicht hinten, sondern einfach da, wo die Leute hingehören. Das bedeutet sozusagen die automatische Angleichung, von der man, glaube ich, ausging. Das war sozusagen das Kernversprechen des Liberalismus nach dem Untergang des Sowjetreichs. Jetzt werden wir alle eins. Das scheint so gar nicht zu funktionieren. Offenbar gibt es Kräfte oder Wünsche bei Leuten, die doch mit dem, was wir uns so vorstellen, gar nicht so viel zu tun haben. Kommen wir damit gut klar? Oder stimmt das gar nicht?
Wir kommen im Augenblick nicht besonders gut klar, aber das ist das Ergebnis einer großen Selbsttäuschung, die auch einen Namen hat, Francis Fukuyama mit dem Buch The End of History, also das Ende der Geschichte, und der Behauptung, dass die Demokratie ein alternativloses Politikmodell geworden sei. Nicht? Mancher Hinsicht kann man sagen, so ganz Unrecht hat er nicht, weil eine Reihe von autoritären Regimen kamuflieren sich ja als Demokratien. Auch Putin lässt sich gerne wiederwählen. Um das hinzubekommen, muss aber natürlich den Rechtsstaat ruinieren und eine freie Presse liquidieren. Und was bringt das zum Ausdruck? Wir haben in der Diskussion übersehen, dass Demokratie eigentlich nur die Kurzform eines sehr viel längeren Begriffs ist, nämlich liberal-demokratischer Rechtsstaat. Das heißt sozusagen, die politische Partizipation, die mit dem Begriff der Demokratie angesprochen wird, wird flankiert durch die Bindung von Entscheidungen an die Verfassung und an Rechtsstaatlichkeit, die den Folgewirkungen dieser Entscheidungen Grenzen setzen einerseits und andererseits die Sicherung von individuellen Rechten eines jeden Einzelnen. Das war das, ich würde mal sagen, westliche Modell der Demokratie, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den USA erfunden worden ist und das dann schrittweise auch nach Europa gekommen ist. Und dass das so ohne weiteres funktioniert, das hätte den Deutschen eigentlich immer fraglich sein müssen, denn die Weimarer Republik hat keine günstigen Rahmenbedingungen gehabt. Die Weimarer Reichsverfassung war sicherlich in vieler Hinsicht liberaler als das Grundgesetz. Dann zeigt sich, es kommt nämlich etwas noch hinzu, was wir so heute nicht mehr haben. Man kann sagen, ab den späten 40er Jahren hat so etwas eingesetzt wie ein langer Kondratjew-Zyklus. Das sind nicht diese Zyklen, die normalerweise die Wirtschaftswissenschaften beobachten, sondern es sind sehr lange Zyklen. Und der erste sozusagen Entdecker dieser Zyklen, das war der Russe Kondratjew, nach dem sie benannt sind. Und der Zyklus, der Demokratie so große Stabilität verliehen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, war diese Kombination aus Massenproduktion und Massenkonsum, weswegen man von Fordismus oder einem fordistischen langen Zyklus spricht. Und dabei war sozusagen der Witz, dass auch Leute mit überschaubaren Fähigkeiten durch die Fließbandarbeit in Arbeit und Brot kamen und gleichzeitig so viel Kaufkraft akkumuliert hatten, dass sie sich langlebige Konsumgüter leisten konnten. Also bin ja schon ein bisschen älter. Ende der 50er Jahre kann ich erinnern, da kam, wie mein Kollege Hartmut Kelpler gerne gesagt hat, Amerika wieder in Sicht. Das heißt, es kam ein Auto ins Haus, ein Kühlschrank, irgendwann auch eine Waschmaschine. Und dann ging das so weiter, nicht? Also sozusagen, das war eine Zufriedenstellungsmaschine. Und dieser Zyklus ist aber zu Ende aus einer Reihe von Gründen. Wie man den nächsten nennt, ist unklar. Aber jedenfalls sind sehr viel höhere Fähigkeiten abverlangt, um in ihm ordentlich verdienen zu können. Der Massenkonsum ist in mancher Hinsicht durch politische Bewegungen und die ökologische Frage in Faschismus geraten, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. So ohne weiteres funktioniert das nicht mehr, die Vorstellung. Und in 10 Jahren können wir uns noch mehr leisten. Oder die Leitformel des fordistischen Zyklus, unsere Kinder werden es mal besser haben als wir. Und das belastet die Demokratie.
Aber Kühlschränke und Autos haben die Chinesen ja auch bekommen, aber eben keinen westlichen Liberalismus. Und interessanterweise haben Sie jetzt die ganze Zeit bisher noch gar nicht geredet von dem, doch Sie haben es vorhin ganz kurz in einem Nebensatz gesagt, die westlichen Werte, auf die wir ja so stolz sind, von denen die Chinesen sagen oder der Präsident Xi Jinping sagte, die gibt es gar nicht, diese Werte, nicht? Oder eine brasilianische Präsidentin, Frau Rousseff, hat gesagt, das seien oktroyierte Werte sozusagen des Westens. Also diese Vorstellung, dass man die Welt auch ganz anders sehen kann. Ich glaube, das finde ich eine der interessantesten Beobachtungen, übrigens auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Das müssen wir jetzt sehr schmerzhaft feststellen. Dass die Inder sehen das mit der Ukraine ganz anders, die Südafrikaner, die Chinesen sowieso. Und jetzt kann man ja nicht sagen, dass das alles sozusagen geborene Schurken sind, die alle Putin-Schergen sind oder sich an dem großen Desinformationskrieg beteiligen, sondern die sehen es einfach anders. Und ich hab das Gefühl, wenn ich zum Beispiel unsere Zeitungen lese oder auch unseren Politikern zuhöre, dass die immer noch große Mühe haben, das zu akzeptieren.
Also hat Frau Baerbock. Ja, haben Sie, genau. Frau Baerbock sagt ja, wertgebundene Außenpolitik, genau. Muss aber gleichzeitig antischambrieren in Ländern, in denen sie besser über Werte nicht spricht, weil das dort nicht gutiert wird. Aber ich würde es gerne ein bisschen auseinanderhalten, nicht? Das eine sind sozusagen Werte, die etwas mit der europäisch-amerikanischen Kultur zu tun haben und die man im weiteren Sinn individualistisch nennen kann. Das heißt sozusagen, wir haben im Verlaufe des 18. Jahrhunderts wohl eine Vorstellung entwickelt, bei der das Individuum der Träger von Rechten und gelegentlich auch Pflichten ist und der entscheidende Bezugspunkt des Denkens. Dementsprechend auch die Gesellschaftsverträge, die Verträge zwischen den Einzelnen sind, also großen Politiktheoretiker von Thomas Hobbes über John Locke bis zu Jean-Jacques Rousseau haben das so gedacht, dass die Einzelnen miteinander einen Vertrag schließen und darüber den Staat begründen. Das ist sicherlich eine theoretische Fiktion, in der aber die Grundüberzeugung der westlichen Werte, nämlich die Zentralstellung des Individuums, zum Ausdruck bringt. Schauen wir nach China, dann geht das jetzt gar nicht zentral um den Marxismus, sondern eher um den Konfuzianismus. Also das in den Mittelpunkt stellen der Gemeinschaftserfahrung. Wir könnten dazu vielleicht sagen, das ist ein kommunitaristisches Modell, also die Kommunität ist im Zentrum und daraus wird dann sozusagen herunterdefiniert bis zu dem Einzelnen, welche begrenzten Rechte und welche überwiegenden Pflichten er hat. Das sind unterschiedliche Formen des Denkens. Und das Spannende in der gegenwärtigen Situation ist, dass wir uns in einem Wettkampf befinden, ob das westlich-individualistische Modell mit zentralen Elementen der Rechtsstaatlichkeit das Überlegene ist oder aber das chinesisch-kommunitaristisch-technokratische Modell mit eher sozusagen einer Vorstellung der sogenannten Trickle-Down-Effekte, nicht sozusagen oben an der Spitze wird entschieden, was zu machen ist. Und da muss sich der Westen ein bisschen am Riemen reißen und anstrengen, dass er da mithält. Es gibt offenbar Grenzen der Liberalität und des Individualismus, die so etwas wie blockierend wirken oder Gesellschaft spalten, womit man gegenüber dem ostasiatischen Modell ins Hintertreffen gerät. Und ich denke, dass sozusagen in diesem internationalen Bereich und oder im Wettkampf der Systeme, nicht die Russen, die haben da nicht so besonders viel zu bieten, aber die Chinesen, die eigentliche Herausforderung des westlichen Modells ist.
Ich weiß nicht, ob Sie in der vergangenen Woche die Zeit gelesen haben. Da war ein wirklich bemerkenswerter Artikel von Bernd Ulrich und Hedwig Richter zu den Ursachen unserer Krise. Da war ich ganz froh, dass ich den gefunden habe. Ich dachte, das ist toll, wir haben heute dieses Thema, kann ich gleich mit Ihnen drüber sprechen. Die haben von der Nebenfolgenkrise gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, gesagt, wir haben eigentlich nach dem Krieg immer die Möglichkeit gehabt, die Kollateralschäden sozusagen unseres Lebens zu externalisieren in die Umwelt oder eben in den globalen Süden. Und das kommt jetzt alles zurück und wir kriegen dieses Problem nicht gebacken und oder leiden sozusagen unter dieser Nebenfolgenkrise, die wir jetzt nicht mehr ableiten können. Und die Rechtspopulisten haben eben das Versprechen, wir erlösen euch davon. Das fand ich als Erklärung für das Aufkommen sozusagen dieser rechtspopulistischen Energie, die ja in vielen westlichen Gesellschaften zu beobachten ist, ziemlich plausibel in der Knappheit. Sehen Sie das auch so oder weichen Sie davon ab?
Naja, dann müsste man ja erklären können, warum das Ende der europäischen Kolonialreiche, beginnend in den 50er Jahren, Ende der britischen Herrschaft in Indien, dann der Zerfall des französischen Kolonialreichs von Indochina bis in die Maghreb-Region, gewissermaßen nicht in dem Sinne als Nebenfolgenbremse gewirkt hat. Da haben sie sich nicht drauf eingelassen. Es ist so sozusagen das Herausgreifen eines bestimmten Elements. Ich glaube eher, dass die Krisenentwicklungen oder die Probleme, in denen wir gegenwärtig stehen, multifaktoriell sind und dass die Frage, die Ulrich und Richter ansprechen, ein Punkt ist in einem breiten Spektrum. Ich meine, es wird ja nach wie vor Plastik, um damit zu beginnen, in alle Welt, jedenfalls in den globalen Süden von uns, transportiert. Und wenn das als Skandal wahrgenommen wird, dann eher von Nichtregierungsorganisationen, die von hier kommen und die das thematisieren und sagen, das geht aber nicht. Wohingegen das Problem nicht unbedingt ist, dass, sagen wir mal, Nigeria oder andere Länder, die da als Abnehmer besonders getan haben, sage ich nichts mehr, nicht, sondern die teilweise darauf angewiesen, gewissermaßen eine hinzunehmen, also wie man weiß gesagt, fördert Rohstoffe zutage und verkauft sie billig an den reichen Norden, der diese Rohstoffe veredelt und sie als Produkte dann wieder weltweit verteilt, sondern umgekehrt der Schrott und Dreck des Westens und der westlichen Gesellschaften wird in den globalen Süden transferiert und der Süden nimmt ihn eigentlich weiterhin bereitwillig auf. Ich meine, das Lieferkettengesetz ist ja nichts, was die Bangladeschis erfunden hätten und gesagt haben, das müsst ihr aber jetzt mal einhalten, bitteschön, sondern was wir selber uns auferlegt haben. Und da könnte man sagen, da sind gewissermaßen uns in das Projekt der Reichtumsmehrung und der Wohlstandsvergrößerung unsere eigenen Werte in die Quere gekommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Frage der Universalisierungsfähigkeit. Im Prinzip ist klar, jedenfalls einem geschulten Philosophen ist klar, Werte unterliegen nicht Universalisierungsbedingungen, sondern sind eigentlich auf bestimmte Gruppierungen bezogen. Was universalisierbar ist und sein muss, sind Normen. Und das ist ein bisschen sozusagen durcheinander gegangen. Man hat gerne mit den westlichen Werten den Generalisierungs- oder Universalisierungsimperativ verbunden. Also wenn wir so leben, dann müssen auch andere das Recht haben, so zu leben. Dabei ist aus den Augen geraten, dass die das vielleicht gar nicht wollen. Und man hat darauf vertraut, dass die kulturelle Macht der USA, nämlich Hollywood, dieses Modell global durchsetzt. Was man dabei nicht im Auge gehabt hat, war, dass es Formen der Immunisierung gegen die Attraktivität dieses Modells gibt, die vor allen Dingen religiöser Art sind, weswegen der stärkste Widerstand dagegen in der islamischen Welt erfolgt. Und so weiter und so weiter. Also der Westen leidet unter oder jetzt ist konfrontiert mit den Folgen seiner Selbstüberschätzung und Naivität, bei dem er viele unsauber gedacht haben, also Fukuyama und End of History, und bei denen man auch geglaubt hat, man müsse Werte universalisieren, was gar nicht nötig ist und was eigentlich immer auch auf eine Form von, nennen wir das durchaus so, Werteimperialismus hinausläuft.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon live aus dem Literaturhaus in Berlin. Ich rede mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler und wir wechseln jetzt mal die Perspektive und kommen nach Deutschland. Eine Mehrheit der Deutschen bekennt sich zur Demokratie. Im Westen des Landes sind es mehr als 90%. Aber wenn man die Leute fragt, ob sie mit der Praxis der Demokratie, also nicht mit der Idee, sondern so wie sie real erlebt wird, zufrieden sind, dann gibt es ein ganz anderes Bild. Dann sind nämlich nur noch knapp 51% der Leute, also die Hälfte, zufrieden und 47%, also knapp mehr oder weniger die andere Hälfte, unzufrieden. Da tut sich eine Repräsentationslücke auf. Ich glaube, so nennt man das in der Fachsprache. Ist das ein Problem?
Ja, das ist vermutlich schon ein Problem. Wir sind ja gewohnt im Prinzip, dass eigentlich zwei große Volksparteien da sind und eine dritte Funktionspartei entscheidet, wer der Kanzler ist. Oder anders gesagt, bis zur Bildung des ersten Kabinetts Schröder-Fischer ist jeder Kanzlerwechsel, jeder Koalitionswechsel eine Folge des veränderten Koalitionsverhaltens der FDP gewesen. Erst seitdem hat gewissermaßen der Wähler als Wähler diese Entscheidungen bewusst treffen können. Das hatte aber sozusagen eine gewisse Überschaubarkeit zur Folge, nicht?
Aber Sie wollen jetzt nicht sagen, dass es bis zu dem Zeitpunkt egal war, was die Leute gewählt haben, weil die Leute haben ja diese Konstellation gewählt.
Ja, wenn sie die FDP gewählt haben, hat die FDP vorher gesagt, ob sie eher eine sozialliberale oder eine christdemokratische Regierung eintreten wollen, nicht? Insofern konnte man auch sagen, diesmal wähle ich die FDP nicht, weil die mit Willy Brandt und anderen in eine Koalition wählt. Oder diesmal wähle ich sie gerade, weil sie jetzt wieder zu den Christdemokraten gehen und umgekehrt.
Also rückblickend würden Sie den Deutschen raten, FDP gewählt zu haben?
Ja, sagen wir mal so, diejenigen, die FDP gewählt haben, haben im Prinzip den stärksten Einfluss gehabt.
So gute Nachrichten hat Christian Lindner lange nicht gehört. Also ich meine, vielleicht er könnte jetzt hoffen, dass das nach vorne auch prolongierbar ist und dann...
Ja, das Problem ist, diese Verhältnisse gibt es nicht mehr. Nicht? Ah. Weil ich ja schon gesagt habe, mit dem Auftauchen der Grünen veränderte sich das Spektrum. Und die Bildung der rot-grünen Koalition war das Ergebnis einer Wählerentscheidung. Da hat die FDP gar nichts mit zu tun gehabt. Und inzwischen sind weitere Parteien gegründet worden, sprich das Parteienspektrum ist weiter zersplittert, mit dem Effekt, dass wir in der gegenwärtigen Regierung das erste Mal eine Regierung haben, die tatsächlich aus drei Parteien besteht. Die CDU hat zwar vorher immer gesagt, es seien zwei Parteien, nämlich CDU und CSU, aber in Wahrheit war es eigentlich immer eine größere und eine kleinere Partei, selbst in den sogenannten großen Koalitionen. Mit dem Ergebnis, dass die Richtlinienkompetenz des Kanzlers tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Mir war das eigentlich im Prinzip, da ich mich sehr für machttheoretische Fragen interessiere und auch mal über Messer Niccolò Machiavelli promoviert habe, diese machttheoretischen Fragen eigentlich klar, dass in einer Dreierkoalition sich die Entscheidungsbefugnis vom Kanzler auf den Koalitionsausschuss verschiebt. Und das kann man ja auch sehen, wenn man abends in den Nachrichten sich die Bilder anguckt. Der Koalitionsausschuss ist es, der die zentralen Entscheidungen trifft. Und das alles führt dazu, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass der demokratische Entscheidungsprozess langsamer und schwieriger und zäher wird, dass Streitigkeiten in ganz anderer Weise in die Öffentlichkeit treten und das erstaunte Volk, das sozusagen in Deutschland ein reibungsloses Regieren gewohnt war, nicht? Und mit einer gewissen Überheblichkeit nach Frankreich oder vor allen Dingen nach Italien geschaut haben oder wo auch immer hin, ist erstaunt, dass das nicht mehr funktioniert. Eine Reihe der Journalisten haben das noch nicht begriffen, indem sie fragen, der Kanzler müsste aber doch von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen. Ist aber klar, wenn er von der Richtlinienkompetenz Gebrauch macht, sprengt er die Koalition, nicht? Das will er nicht. Also kann er ja von gar keinen Gebrauch machen. Und so weiter und so weiter. Also da hat sich etwas verändert, indem das Parteienspektrum nach den Rändern hin ausgefasert ist, indem Koalitionsbildung schwieriger geworden ist, indem es keine gemeinsame Vorstellung mehr gibt. Ich würde sagen, der Kollektiv-Singular-Fortschritt, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfunden worden ist, vorher gab es den als Kollektiv-Singular nicht, der löst sich jetzt wieder auf in eine Pluralität von Fortschritten, sodass man sagen kann, ich spreche das an, weil die Koalition sich ja als eine Koalition des Fortschritts versteht. Was die FDP unter Fortschritt versteht, ist was ganz anderes, als das die Grünen versteht und das nochmal was anderes, als was die Sozialdemokraten verstehen. Sodass man also gewissermaßen einen Kollektivsingular als Leitbegriff gewählt hat, den man politisch gar nicht bedienen kann.
Die Umfrageergebnisse, die ich Ihnen gesagt habe, kamen vom Herbst 22. Also da hatten die Leute die traurigen Erfahrungen mit der diesjährigen, mit der gegenwärtigen Regierung noch gar nicht gemacht. Deshalb frage ich nochmal, ist diese Beobachtung nicht vielleicht ein bisschen tiefergehend und nicht nur eine sozusagen der politischen Konjunktur? Ist es nicht eine Legitimationskrise im System, die auch, und da kommen wir dann jetzt ja hin, zu tun hat sozusagen oder sich spiegelt in dem Erfolg von einer Partei, die dieses System tatsächlich grundlegend verändern will?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Das hat aber auch eine Vorgeschichte, nicht? Sozusagen Willy Brandts berühmte Formel, mehr Demokratie wagen, hat tatsächlich apostrophiert, Demokratie ist ein Wagnis. Naja, und wie die Deutschen das so gerne machen, sie haben die Demokratisierung in Form von Verrechtlichung betrieben. Das heißt sozusagen, sie haben größere Einspruchsrechte organisiert, nicht nur Verbände, sondern auch Individuen. Und das hat zum Ergebnis, dass Entscheidungen gefällt werden, wo auch immer, vom Kommunalparlament bis hin zum Bundestag. Dann geht das Ganze in den Rechtsstaat hinein und liegt dann unendlich lange bei Verwaltungsgerichten und derlei mehr. Und was der erstaunte Bürger beobachtet ist, es geht nichts voran. Da gibt es jede Menge Beispiele dafür. Und das führt natürlich zu einer gewissen Unzufriedenheit, in dem Sinne, dass, wenn Sie so wollen, die Demokratie sich selber blockiert, weil kleine Gruppen als Vetospieler auftreten, weil sie irgendwelche Tiere da gefunden haben, wo vielleicht eine Hochspannungsleitung durchgehen soll oder der Hamburger Hafen vergrößert werden soll. Da war es, glaube ich, die Schnabelente und so weiter und so weiter. Oder die Riesentrappen auf der Strecke Berlin-Hamburg. Da lässt sich alles Mögliche finden, sodass also die Demokratie unter dem Eindruck eines notorischen Entscheidungsdefizits lebt. Mehrheiten mögen irgendwas wollen, aber sie kommen nicht durch, weil es an den Verwaltungsgerichten hängt, erstens. Und zweitens, man sieht, ist ja auch immer wieder thematisiert worden, die Chinesen kriegen das aber viel schneller hin. Also autoritäre Regime, in denen es diese Einspruchsmöglichkeiten nicht gibt. Und das würde ich sagen, das ist einer der wirklich handfesten Punkte, an denen Unzufriedenheit entsteht, Missmut und Groll. Dann eine Reihe von Maßnahmen, die getroffen werden, sagen wir mal, Entschleunigung von Verkehren durch den systematischen Aufbau von Verkehrshindernissen. Das kann man in Berlin, glaube ich, ganz gut beobachten, mit dem Ziel einer Umsteuerung des Verkehrs. Politik, die sich zunehmend als pädagogische Provinz aufführt und die Bürger erziehen will, was bei Erwachsenen nicht so gut ankommt. Und was dann alles mit Beiträge dafür sind, dass man für Parteien des Widerspruchs, teilweise sogar des System Widerspruchs optiert. Das sind die internen Probleme. Und die anderen sind, wir haben über relativ lange Zeit nicht wahrgenommen, nicht wahrnehmen wollen, wie viel Rechte es in diesem Lande, also politisch rechts eingestellte Personen gibt, sowohl was die ehemalige DDR anbetrifft, als auch was die Bundesrepublik anbetrifft. Ich meine, ich komme aus Hessen, ursprünglich. Ich kenne die Stahlhelmer aus der Rhön. Die haben damals Positionen vertreten, die man heute vermutlich nur noch in der AfD vertreten kann.
Sie haben eben Willy Brandt, ja, mehr Demokratie. Wie wäre es denn heute? Wie sehen Sie das denn? Sollte man unser System mit mehr direkter Demokratie irgendwie pimpen, aufbohren? Schicker machen.
Naja, zunächst mal gilt es in dem Zusammenhang daran zu erinnern, dass die meisten Plebiszite in der deutschen Geschichte in der Nazizeit, und zwar von 33 bis 39 abgehalten worden sind. Ne, wurde alle möglichen Fragen, die natürlich sehr suggestiv waren, abgestimmt. Das heißt sozusagen, Plebiszit, direkte Demokratie ist nicht eo ipso die Lösung, sondern da muss man drüber nachdenken, inwieweit die dazu beiträgt, so etwas wie politische Urteilsfähigkeit und politische Urteilskraft bei den Leuten zu fördern.
Ich will da nur dazwischen rufen, ganz kurz, weil einfach nur als Info, dass tatsächlich ja von allen Parteien im Moment eigentlich nur noch die AfD sehr stark für direkte demokratische Element ist. Die Grünen haben so ein bisschen Angst davor bekommen, seit sie gemerkt haben, ja, dass sie da plötzlich auf der anderen Seite stehen.
Ja, fallen sie hinten runter.
Ja,
ich meine, Plebiszit ist eine Entscheidung über sehr vereinfachte Fragestellungen. Die Komplexität eines Problems wird in ihnen sicherlich nicht eingefangen. Nehmen wir die Berliner Bevölkerung, die gegen die Bebauung des Tempelhofer Felds gestimmt hat und sich hinterher gewundert hat, dass nicht hinreichend Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Nicht? Und weil das halt kein Beschluss des Abgeordnetenhauses war, sondern in einer Volksabstimmung erfolgt ist, konnte man auch nicht sagen, ach, was interessiert uns unser dummes Geschwätz von gestern, berühmte Äußerung von Adenauer, sondern man war sozusagen, musste eine Schamfrist einhalten. Von daher ist ja die Frage, ob man mit Plebisziten sehr viel weiterkommt, sowohl was das Gefühl der Beteiligung als auch was die Schulung von politischer Urteilskraft anbetrifft. Die Schweiz wird an einem immer vorgehalten, aber die Schweiz mutet ihren Bürgern wirklich viel zu. Denn da bekommt man teilweise solche Konvolute, also 50, 60 Seiten vorher, in denen die unterschiedlichen Positionen, die Effekte einer Entscheidung dargelegt werden. Mein Kollege Ricklin von der Universität St. Gallen hat mir mal gesagt, als er Rektor dieser Einrichtung war, er musste wegen der Errichtung eines Verwaltungsgebäudes und eines weiteren Universitätsgebäudes, wie er sagte, vors Volk. Das heißt, darüber wurde dann eine Volksabstimmung abgehalten. Bei uns wäre das eine Entscheidung der repräsentativen Gremien und vor allen Dingen Fragen des Finanzsenators und des Bausenators, die das machen. Und er hat die Abstimmung gewonnen, aber mit dem Argument, wenn wir kein weiteres Universitätsgebäude bauen, dann gehen unsere jungen Leute nach Zürich und fallen dem Zwingli. Und St. Gallen ist ja ein bisschen katholisch, nicht? Dem Zwingli zum Opfer. Und wir müssen auch noch für jeden, der in Zürich studiert, so und so viel 1.000 Franken an die Züricher, also an die Zwinglianer, bezahlen. Und dann investieren wir das doch lieber hier, nicht? Also sozusagen eine sehr komplexe Frage, die am Schluss entschieden worden ist, vermutlich über eine sachfremde Überlegung im Hinblick auf konfessionelle Gegensätze. Das muss man sich so vor Augen führen, um sich davon frei zu machen, ja, wenn das Volk entscheiden kann, dann wird alles gut und sie finden das auch hinterher gut. Häufig ist das so, dass sie nach Plebisziten sehr unzufrieden sind mit dem Ergebnis. Also nehmen wir mal die Briten mit dem Brexit, nicht? Und dann sozusagen spüren die erst nach einiger Zeit die Effekte einer Entscheidung. Und dann wünschen sie sich, dass sie das rückgängig machen können. Aber halt ein Plebiszit hat eine andere Validität, demokratietheoretisch, als die Entscheidung eines repräsentativen Gremiums.
Sie haben eben gesagt, die Deutschen neigen zur Verrechtlichung von politischen Problemen.
Ja.
Wenn wir uns jetzt mit der AfD beschäftigen und zur AfD kommen in der letzten Viertelstunde, die wir noch haben. Da kann man ja sehen, dass wir schon ganz viele Institutionen haben in diesem Land, die, ich glaube, die gibt es in anderen Ländern nicht. Nicht Verfassungsgericht, Verfassungsschutz, Parteienverbot, also lauter institutionelle oder juristische Sicherungsvorkehrungen gegen eine Usurpation auf demokratischem Wege. Die Deutschen haben sich das aus ihrer Geschichte herausgegeben. Mhm. Nehme ich mal an, dass das sozusagen der Grund ist, warum Franzosen und Italiener das nicht haben.
Na, die haben auch eine Verfassung.
Aber haben die einen Verfassungsschutz und ein Verfassungsgericht?
Die haben auch Verfassungsgerichte. Die haben halt andere Namen, sind nicht so prominent. In mancher Hinsicht ist das Bundesverfassungsgericht ein Funktionsäquivalent gegen die Drohung der romanischen Länder mit einer Volksabstimmung. Wenn man in Brüssel sein Stimmgewicht erhöhen will, dann sagen die Franzosen, dann müssen wir halt ein Plebiszit durchführen. Und dann weiß man, okay, das scheitert in der Regel in Frankreich. Und wir kommen ihnen noch ein paar Schritte entgegen, damit sie das unter den Tisch fallen lassen. Die Deutschen haben in dieser Hinsicht nichts. Sie sagen halt, Ja, man muss aber damit rechnen, dass der Weg nach Karlsruhe gegangen wird, nicht? Sodass also gewissermaßen unterschiedliche rechtliche Instrumentarien Machtmittel im Kampf um Einfluss darstellen. Aber Sie haben recht, in Deutschland ist sozusagen die Fürsorglichkeit des Verfassungsschutzes größer, als das in anderen Ländern der Fall ist, die allerdings dafür vermutlich effektivere Geheimdienste haben als bei uns, die weniger verrechtlich sind und sehr viel mehr machen können, als das bei uns der Fall ist.
Soll sich denn Ihrer Meinung nach das System gegen eine demokratische Übernahme schützen? Beziehungsweise was würde das eigentlich bedeuten, eine demokratische Übernahme?
Naja gut, ich meine, hat man ja schon mal erlebt, nicht? 1933 entschließen sich die Konservativen, mit dem Hitler in der Koalition zu gehen. Glauben, berühmte Äußerung Franz von Papen, man habe den Hitler sich engagiert und dann führt er ihnen vor Augen, dass es genau umgekehrt ist. Und zwar durch die Inszenierung der Straße, nicht? Also normalerweise war das eigentlich in der Weimarer Reichsverfassung ein ganz normaler Regierungswechsel, aber indem Goebbels dann diese Fackelzüge in Berlin und anderen Städten inszeniert, wird es der Tag der Machtergreifung. Das heißt sozusagen, es gibt immer Gruppierungen, die das, was der normale Gang der Verfassung ist, durch Inszenierungen konterkarieren und es tatsächlich als einen Bruch, einen Systemwechsel darstellen. Das kann man bei 33 ganz gut studieren und deswegen sagt man in der Regel, das Recht des Verfassungsgerichts, Parteien zu verbieten, ist ein scharfes Schwert des Selbstschutzes der Demokratie. Nun würde ich sagen, die Karlsruher haben das Schwert ganz stumpf gemacht, indem sie im Falle des NPD-Verbotsverfahrens gesagt haben, eigentlich müsste man sie verbieten, aber sie ist zu bedeutungslos. Also lassen wir das. Das ist ein ganz gefährliches Argument gewesen, weil bei der AfD jetzt
ist man sagen kann,
genau, eigentlich müssten wir sie verbieten, aber sie ist zu bedeutend,
schon zu groß,
um sie zu verbieten. Nicht? Sozusagen, das sind gewissermaßen juristische Nützlichkeits- oder Utilitätsgesichtspunkte ins Spiel gekommen. Und damit ist dieses Schwert auf beiden Seiten stumpf geworden. Ich glaube auch nicht, dass das noch möglich ist. Die Verfahren dauern zu lange. Erst hat der Verfassungsschutz relativ lange gebraucht, um zu sagen, gesichert rechtsextrem. Und dann sagt man, ja, das Verfahren in Karlsruhe würde wahrscheinlich 4, 5, 6 Jahre dauern. Und in der Zeit könnten die betroffenen Parteien, also in diesem Fall wohl die AfD, sich als Opfer des Agierens einer Elite darstellen, die dem Volk das Maul verbieten will.
Aber ich meine nicht nur sozusagen das regelrechte Parteienverbot. Es gibt ja auch andere Vorstellungen, wie man die Besetzung von bestimmten Schlüsselpositionen im Land so, also das Besetzungsprozedere so verändert, dass auch nach einem womöglichen Wahlerfolg der AfD diese Partei keinen Zugriff haben soll auf bestimmte Positionen. Ist das nicht ein bisschen irre? In der Demokratie zu sagen, wir machen jetzt mit Mehrheitsverhältnissen, sorgen wir dafür, dass bei anderen Mehrheitsverhältnissen keine Veränderungen stattfinden, dann kannst du das Wählen ja gleich ganz lassen.
Ja, das ist, sind Sie ein Anhänger des Einreißens der Brandmauer? Denn wenn Sie so fragen,
das läuft das darauf hinaus. Das ist ja eine Metaphorik.
Ja, genau. Aber sozusagen, die beschreibt im Prinzip so etwas wie eine Koalitionsverweigerung mit der AfD. Und man kann die AfD ja nur dann und so lange von bestimmten Positionen festhalten, wie niemand fernhalten, wenn niemand bereit ist, mit ihr zu koalieren, außer sie hat eine eigene Mehrheit. Dann ist sowieso das gefallen.
Naja, ich frage mich nur, wenn wirklich irgendwo in irgendwelchen Ländern ein Drittel der Leute diese Partei wählen, muss man sich dann nicht muss man dann nicht einfach sagen, okay, da ja der Spruch sozusagen nicht funktioniert, wir können uns ja bekanntlich kein anderes Volk suchen, sondern müssen ja mit dem halt klarkommen, was da ist, muss man das Problem dann nicht lieber angehen, anstatt sozusagen über institutionelle Sicherungsmechanismen zu reden? Muss man dann nicht sagen, okay, da haben wir offensichtlich grundsätzlich was falsch gemacht in der Vermittlung der Demokratie, in der, keine Ahnung, also muss man die Probleme nicht sozusagen da suchen, wo sie sind und nicht...
Naja, das ist, glaube ich, sehr kurzfristig gedacht. Ich meine, in Mehrheitssystemen sind 49% weg, spielen keine Rolle im politischen Prozess, wenn sie sich entweder das politische System der USA oder auch das Großbritanniens angucken. The winner takes it all. Und das ist sozusagen eine harmlose Analogie. Wenn also, was weiß ich, im Thüringer Landtag eine Reihe von Parteien sagen, wir koalieren aber unter keinen Umständen mit der AfD, sodass euch Wählern klar ist, jede Stimme für die AfD ist eine im Prinzip für den politischen Prozess verlorene Stimme. Hält Höcke dagegen und sagt, wir kriegen aber eine eigene Mehrheit. Um diese Frage geht es dann. Aber solange die Überzeugung funktioniert, ist eine verlorene Stimme, ist das sozusagen eine Aufforderung an die Wähler, überlegt euch, ob ihr eine verlorene Stimme abgeben wollt. Nicht? Und das ist jetzt nichts Überraschendes. Die Frage ist, wo sie gewissermaßen die Entscheidung der Mehrheit im demokratischen Prozess ansetzen, entweder mit den Briten. Wenn der Wahlkreis von dem mit den meisten Stimmen gewonnen ist, dann spielen alle restlichen Stimmen keine Rolle. Bei uns wird das über das Verhältniswahlrecht bekanntlich ausgeglichen. Oder aber erst auf der Ebene des Koalitionsverhaltens. Aber also wenn Ihr Argument zutreffen würde, müsste man sagen, weder die USA noch Großbritannien, also United Kingdom, sind Demokratien, weil die Stimmen verloren sind.
Ich habe kein Argument, ich habe ein Gefühl, im Rahmen unseres politischen Systems fühle ich mich unwohl. Ich frage Sie sozusagen, wie fühlen Sie sich damit wohl, quasi ein Drittel der Wähler, und das davon reden wir ja, es sind jetzt ja keine, wir reden ja nicht von einer Splittergruppe, sondern wir reden auch nicht mal von der 7%-Partei oder so, wie vielleicht die Linkspartei jetzt bald wieder werden wird, wo man sagt, naja gut, die aller Ehren, aber ist jetzt auch nicht so. Sondern wir reden dann von einem schlappen Drittel der Leute, wo man sagt irgendwie, ihr werdet von uns systematisch politisch ausgegrenzt. Und ich bin jetzt wirklich, wie Sie sich vielleicht auch denken können, keiner Sympathien für die AfD verdächtig. Ich frage mich nur, ob das Demokratie theoretisch und auch, wie soll ich sagen, Demokratie hygienisch auf Dauer irgendwie zu machen ist.
Naja, Demokratietheorie ist was anderes als Demokratiehygiene. Und das ist sozusagen unsere Vorstellung, dass Demokratie ein integrativer Prozess ist, dass irgendwie alle mitgenommen werden müssen. Das ist in einem System, das Mehrheitsentscheidungen und Mehrheitswahlrecht hat, gerade nicht der Fall, sondern da hat man ein System der klaren Entscheidung und der auf dieser Grundlage herstellbaren Bildung von Mehrheiten im Parlament mit vielleicht 30-35% der Bevölkerung. Dafür hat man sich in Deutschland nicht entschieden, sondern die Entscheidung mit dem Verhältniswahlrecht ist eine für einen hochgradig integrativen Prozess. Das hat alles funktioniert gut. Die ersten zwei Jahrzehnte der Bundesrepublik hatte man sicherlich auch eine gespaltene, eher gespaltene Gesellschaft. Aber danach sind wir ein ausgesprochen integrativer Laden geworden mit einer ungeheuer starken Mitte. Und zurzeit organisiert sich das Ganze dahingehend um, dass die Extreme wieder stärker werden. Und dass es auch so etwas wie Querfrontpläne gibt, nicht? Also Bündnis Sahra Wagenknecht ist ja gewissermaßen eine Verbindung von linken und rechten Ideen. Also eine Umorientierung unseres oder eine Umstellung unseres klassischen politischen Orientierungsrahmens. Das ist zunächst mal nichts Besonderes, weil das eigentlich die Struktur der Verfassung nicht betrifft, sondern die Mentalität der Bevölkerung. Und die Mentalitäten sind bekanntlich, wie die Annalhistoriker sagen, die Gefängnisse der langen Dauer.
Aber ich stelle mir vor, wie es gewesen wäre, wenn Ende der 60er Jahre eine konservative oder vielleicht sogar reaktionäre gesellschaftliche Mehrheit, die es vielleicht damals noch gab, auch in den Medien und in den Institutionen und so gesagt hätte, oh, wir merken da am Horizont, da ändert sich was. Plötzlich wollen die Frauen mehr Rechte, am Ende kommen auch noch die Schwulen und dann kommen auch noch die Umweltbewegten und so. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unser Deutschland diesen verheerenden Weg eingeht. So wie, der Springer Verlag hat sich alle Mühe gegeben, hat aber nicht hingehauen. Ich meine nur, wenn die damals sich diese Überlegungen gemacht hätten, wie heute ja Leute das tun, wie besetzen wir, wie sichern wir bestimmte strategische Positionen in den Institutionen so, dass die nicht von Feministinnen übernommen werden können, nicht von Ökopaxen übernommen werden können. Da würde man doch sagen, irgendwie ist das nicht okay, weil die Gesellschaft verändert sich, die Interpretation des Grundgesetzes verändert sich. Man ist ja immer das gleiche Grundgesetz, was ja auch früher Homosexualität unter erwachsenen Männern unter Strafe gestellt hat. Mhm. Und das war völlig okay mit der Verfassung. Mhm. Heute würden wir das für schwer grundgesetzwidrig halten. Ist aber Quatsch, das ist eine Frage der Auslegung des Grundgesetzes. Worauf ich hinaus will, ist, so eklig mir das vielleicht ist, muss man nicht auch für möglich halten, dass einfach eine Gesellschaft sich auch verändert? Muss man
das,
damit nicht umgehen?
Das ist nicht nur möglich, sondern
politisch,
das ist der
und medial
Fall.
Und nicht sozusagen im Verbotsweg.
Ja, da muss man unterscheiden, nicht? Man kann Feministinnen und auch Gendersprachkünstler durchaus in politische Führungspositionen hineinlassen, weil man sicher ist, dass, wenn sie abgewählt werden, aufgrund des demokratischen Prozesses, sie auch wieder gehen. Bei Parteien, und das ist die Frage, die der Verfassungsschutz zu ventilieren hat, die darauf hinaus sind, diese Positionierung zu nutzen, um die Demokratie zu liquidieren, stellt sich das anders dar. Ich bin von meiner Grundeinstellung her durchaus liberal, nicht? Aber wenn es so wäre, dass bestimmte Gruppierungen die lebensweltliche Einstellungen vertreten, die nicht meine sind, sich festsetzen und mir das dann ein Leben diktieren, das nicht das meine ist, das würde ich hinnehmen, solange sie gewählt sind. Aber wenn sie sozusagen die Möglichkeit der kritischen Kommunikation, Rechte greifen gerne die freie Presse an, die Möglichkeit der juristischen Überprüfung, Rechte liquidieren gerne die Justiz. Polen ist ja ein Beispiel. Und das zurückzuführen dauert ungeheuer lang und ist schwierig. Dann haben wir einen anderen Prozess, nicht? Und insofern kann man in diesem Falle, glaube ich, nicht sagen, dass das Gleiche ist, was Sie jetzt als gleich suggeriert haben, sondern das eine ist sozusagen vielleicht Kirschen und das andere ist der von Kirschen hergestellte Kot.
Was?
Das Verdauungsprodukt.
Ah, sehr schön. Herr Münkler, das war doch ein tolles Schlusswort für diesen Teil unseres Gesprächs. Ich verabschiede mich nämlich an dieser Stelle, leider möchte ich fast sagen, von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio. Wenn Sie kommen wollen, tun Sie das nächstes Mal. Übrigens ist das nächste Mal auch dann das letzte Mal hier im Literaturhaus. Hier wird nämlich dann umgebaut und wer weiß, wo wir dann nach dem Sommer sitzen. Jedenfalls bedanke ich mich bei Ihnen, Heifried Münkler, dass Sie hier waren und mit uns geredet haben. Und wir reden jetzt hier im Literaturhaus noch weiter, aber ohne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Danke und tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.